Hallo.
Hi.
Herzlich willkommen zurück
zu einer neuen Folge Rabaukenradau. Heute wieder mit einem spannenden Thema für euch. Wir wollen uns heute viele Fragen stellen, Fragen, die uns alle interessieren sollten. Aber insbesondere sind das Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten, bevor wir die große Verantwortung auf uns nehmen, einem Hund ein neues Zuhause zu schenken. Wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht, was die Fragen gewesen wären, die man uns damals hätte stellen müssen, damit wir in einer gewissen Form auch eine realistische Einschätzung hätten abgeben können, ob wir für dieses Abenteuer bereit sind.
Ja, aber auch welche Fragen wir uns persönlich hätten stellen sollen, um uns da irgendwie noch so ein bisschen besser, ja, einfach drauf vorzubereiten. Also wir wollen uns jetzt im ersten Schritt mal so diese typischen Fragen anschauen. Die kennst du bestimmt auch schon, wenn du auch einen Tierschutzhund adoptiert hast oder dir generell einfach so ein bisschen, ja, Seiten dazu durchgelesen hast. Es gibt ja auch so Selbsttests und unzählige Ratgeber, wo man sich da so ein bisschen durchklicken kann, durchlesen kann, um herauszufinden, ob man bereit für einen Hund ist. Wir haben dazu mal in unseren Unterlagen gekramt und da noch das Formular gefunden, mit dem wir uns quasi in Anführungszeichen beworben haben. Danach stand ja die Vorkontrolle bei uns an. Da wurden uns ja auch nochmal super viele Fragen gestellt. Das Gespräch hat ja 3 Stunden gedauert. Und wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal über diese Fragen sprechen, die uns da gestellt worden sind, und dann so im Nachgang ja darüber sprechen, welche Fragen wir uns stattdessen gewünscht hätten, welche Fragen wir jetzt mit dem Stand von heute nach fast 5 Jahren an Carlos Seite ja einfach besser für uns gefunden hätten.
Und an der Stelle einmal ganz zu Beginn zum Klarstellen, uns geht es nicht darum, dass die Fragen falsch sind, die uns gestellt worden sind. Das sind wichtige Fragen, die auf jeden Fall eine entscheidende Rolle auch für das Zusammenleben mit unseren Hunden spielen. Der Punkt, worauf wir hinaus wollen, ist einfach nur, dass diese Fragen vielleicht einfach nicht genug sind und vielleicht einen nicht auf das vorbereiten, was einen erwarten kann. Aber ich will noch nicht zu viel vorgreifen. Wir gucken uns einfach mal so ein paar typische Fragen an, die man garantiert bei einer Vorkontrolle oder bei einem Fragebogen im Vorfeld bekommen wird. Da sind so Klassiker dabei, wie: Wo wohnst du? Ist ein Garten vorhanden? Wie lange ist der Hund täglich alleine? Hast du Hundeerfahrung? Gibt es andere Tiere oder Kinder im Haushalt? Wie ist deine finanzielle Situation? Hast du jemanden, der auf den Hund aufpassen könnte?
Die Wohnsituation ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage, zu Recht. Aber was da natürlich auch immer so ein bisschen für Kritik oder für heiße Diskussionen sorgt, ist das Thema Garten. Also viele werden ja leider auch abgelehnt, wenn sie einen Hund adoptieren möchten, egal ob aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim. Wenn sie keinen Garten haben, sind sie eigentlich raus. Generell zur Wohnung, da ist ja meistens eigentlich nur wichtig, dass man eine schöne große Wohnung hat, dass der Hund möglichst ja keine Treppen steigen muss. Ja, und dann war es das eigentlich auch. Also das können wir so aus unserer eigenen Erfahrung her auch so bestätigen. Also viel mehr wurde bei uns auch gar nicht so gefragt.
Wenn ich da an unsere Vorkontrolle zurückdenke, dann waren da schon so ein paar Fragen bei, wo wir uns im Nachhinein gefragt haben, wie sinnvoll die jetzt tatsächlich waren und ob das tatsächlich für den Hund, den wir da adoptieren wollten, überhaupt eine Rolle spielen würde. Beispiel einfach mal, wir haben bei uns in der Wohnung, also die Wohnung ist im Großen und Ganzen ebenerdig, außer so einem kleinen Podest nach der Eingangstür. Da geht's einmal 2 Stufen rauf und 2 Stufen wieder runter. Da wurden wir gefragt, ob wir dann bereit wären, für dieses Podest eine Rampe zu beschaffen. Das für den Hund ja sinnvoll wäre, wenn er diese Rampe hoch und runter laufen könnte, anstatt die Treppe zu nehmen. Wenn ich mir Carlos angucke und sein Verhalten in Bezug auf diese Treppe, dann würde die Rampe wahrscheinlich nicht wirklich einen Unterschied machen, weil er diese Treppe nicht benutzt, sondern über sie rüberfliegt. Das ist da eher so ein bisschen dynamischer unterwegs. Aber es soll gar nicht so sehr im Detail jetzt um diese Rampe an sich gehen, sondern es geht einfach darum, dass da Fokus auf Dinge gelegt worden ist, die unserer Meinung nach völlig irrelevant sind. Es wird auch gefragt, ob wir ein Gartentor haben, beziehungsweise wurden aufgefordert, ein Gartentor für an unserer Terrasse aufzustellen. Haben wir alles gemacht, und ich glaube auch, dass das für viele Hunde und für viele Situationen hilfreich ist. Für uns, wie gesagt, in dem Fall eher nicht.
das Thema Rampe ab einem gewissen Alter ist das natürlich sehr sinnvoll, auch wenn es bei uns nur 2 Stufen sind. Aber Carlos war gerade mal 1 Jahr alt und also so eine Rampe, das wäre, ja, ist für uns jetzt einfach noch gar nicht irgendwie greifbar oder relevant. Also wie gesagt, da wären für uns einfach andere Punkte wichtig gewesen. Es wurde zum Beispiel nicht gefragt, wo unser Auto steht, ob wir überhaupt ein Auto haben, ob wir einen festen Parkplatz haben. Ohne Auto wäre der Alltag für uns eigentlich gar nicht bestreitbar, obwohl Carlos kein guter Beifahrer ist und wir da ganz viel Zeit reingesteckt haben, dass wir wenigstens kurze Strecken mit ihm fahren können. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass wir überhaupt darüber gesprochen haben, ob Carlos Autofahren so in dem Sinne kennt.
Ich glaube, das war gar nicht so das große Thema. Eigentlich waren alle Maßnahmen, die da diskutiert worden sind, eher so Fluchtverhinderung und Gelenkschonung und natürlich noch genug Auslauf in der Wohnung und sonst wie. Spielt einfach keine Rolle für uns, wie viel Carlos jetzt zu Hause rennen kann, wie viel er im Garten rennen könnte, wie viel er sonst wie. Für uns sind die Punkte einfach viel praktischere Punkte, um mit dieser Situation umgehen zu können. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren, weil die Situation, die wir haben, die trifft natürlich nicht jeden Hundebesitzer gleichermaßen und die trifft auch nicht jeden Menschen, der einen Tierschutzhund adoptiert. Aber wir müssen einfach festhalten, dass die Häufung von Hunden mit Schwierigkeiten im Alltag aus dem Tierschutz deutlich höher ist als bei Hunden, die in einer vernünftigen Umgebung, sage ich mal, aufgewachsen sind, die vernünftig sozialisiert worden sind und so weiter. Gibt es natürlich auch Hunde, die im Tierschutz angekommen sind und auch im Vorfeld vernünftig sozialisiert worden sind, aber es gibt einfach viele, bei denen es nicht der Fall ist. Und da muss man sich selber, und da sollten meiner Meinung nach auch alle Tierschutzorganisationen mit ihren Fragebögen nochmal drüber nachdenken, ob sie solche Fälle wirklich abdecken. Wir wissen vorher nicht, ob der Hund, den wir uns da ins Haus holen, tatsächlich sein spezielles Päckchen in welcher Form auch immer mitbringt. Und die Fragen sollten genau das abdecken können. Dabei ist es zum Beispiel super wichtig, wie die Parkplatzsituation ist. Es wird immer wieder auch Hunde geben, die Schwierigkeiten mit direkten Kontakten zu Menschen oder auch anderen Hunden haben. Und da ist es super hilfreich, wenn man einen guten Weg zu seinem Auto hat. Weil es gibt einfach nichts Schlimmeres, als wenn du einfach nur entspannt abends noch eine Runde drehen willst und jegliches Energiepensum einfach schon an der Haustür aufgebraucht ist, weil du jetzt erstmal so einen Spießrutenlauf bis zum Auto schaffen musst, was dein einziger Fluchtweg ist. Und das wäre eine Frage, die wir uns gewünscht hätten. Das wäre unserer Meinung vielleicht sogar ein Punkt gewesen, wo man uns hätte ablehnen können, weil wir haben keinen festen Parkplatz. Wir haben ja eine Parkfläche, wo man gut parken kann, aber man weiß nicht, dadurch, dass der Parkplatz nicht fest ist, wie vielen Leuten man auf dem Weg dahin über den Weg läuft. Und das sollte man auf jeden Fall Leute vorher fragen. Kommt ihr von eurem Zuhause weg? Kommt ihr dahin, wo ihr hin wollt, um die Geschäfte des Hundes zu verrichten?
Ja, oder auch so klassische Wege zum Tierarzt und sowas. Also man braucht zwangsläufig, glaube ich, schon irgendwie ein Auto. Es gibt viele, die keins haben, das weiß ich. Durch den Austausch mit euch auf Instagram, dass schon einige geschrieben haben, dass sie ohne Auto ganz gut klarkommen oder einfach finanziell, da jetzt einfach gar kein Budget da ist für Führerschein, für Auto, wie auch immer. Es wird ja auch alles teurer. Also wir müssen schon sagen, dass wir so unsere wohnlichen Verhältnisse hier, die waren auf dem Papier perfekt. Also wir waren da schon echt ein super Kandidat, weil eben wir eine große Wohnung haben, wir haben einen Garten. Aber für unseren Alltag tatsächlich mit Carlos sind das wirklich, ja, überhaupt nicht relevante Fakten. Also das mit dem Auto, das ist wirklich was uns schon sehr einschränkt, weil unsere Wohnung auch einfach so gelegen ist, dass man auch nicht mit dem Auto bis an die Haustür ranfahren kann. Also wir müssen mindestens 10, 15 Meter gehen. Wir fahren dann schon immer so weit ran, wie es geht, aber selbst dadurch, dass wir vor unserer Haustür den Tiefgarageneingang haben, passiert es leider sehr häufig, dass wir dann doch noch jemandem begegnen und das ist dann wirklich richtig, richtig kacke. Man muss ja auch dazu sagen, was Nicolas gesagt hat, man weiß ja nicht, was für einen Hund man kriegt und ob jetzt zum Beispiel das Autofahren ein Thema ist oder ja, Menschen, Hunde, bei Carlos lagen diese Punkte ja alle schon vor, also das hätten wir ja alle schon vorher gewusst. Ja, dazu haben wir euch ja schon in den anderen Folgen ein bisschen mehr erzählt, da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber ja, die Basis war da, um uns eigentlich die richtigen Fragen zu stellen, aber ja, wurden sie leider nicht.
Ja, gewisse Kommunikationsdefizite, um die es heute nicht gehen soll. Wenn wir uns aber ein bisschen weiter mal überlegen, was für uns noch ein richtig wichtiges Thema gewesen wäre, was wir ganz viel höher einstufen würden als die Wohnsituation, meiner Meinung nach auch noch sehr viel höher als der Weg zum Auto, sehr viel höher noch als jegliche Voraussetzung, die es im persönlichen oder im Gassi-Umfeld oder sonst wo gibt, sind die Fragen zu uns selbst, die meiner Meinung nach komplett gefehlt haben. Da meine ich jetzt nicht, wie heißen wir oder wie alt sind wir? Da meine ich so Fragen in die Richtung, bist du mental überhaupt dazu fähig, diese Verantwortung zu übernehmen? Bist du mental überhaupt dazu fähig, dich auf so ein Lebewesen einzulassen? Das ist, glaube ich, sehr schwierig, solche Fragen zu stellen. Und ich glaube, es ist auch sehr schwierig, so eine Frage zu beantworten. Wenn ich dich jetzt einfach fragen würde, bist du mental dazu in der Lage, einen Hund bei dir aufzunehmen, ohne zu wissen, wie dieser sich verhalten wird? Also, wir hätten sicherlich damals auch mit Ja geantwortet. Würde ich dir jetzt sagen, wenn ein Hund wie Carlos nochmal kommt, würden wir die Frage mit Nein beantworten. Aber selbst wenn wir jetzt mal hypothetisch davon ausgehen, wir wissen bei Carlos, was uns erwarten würde und wir sagen, wir würden uns nochmal auf dieses Abenteuer einlassen, dann könnten wir für Carlos mit Ja antworten. Aber trotzdem wissen wir ja nicht, was uns erwartet. Das könnte ja auch in eine ganz andere Richtung gehen. Wenn wir mal das Angstthema in eine andere Richtung umleiten und sagen, wir haben nicht diesen Fight-Modus von Carlos, den wir da kennen, sondern hat eher ein Einfrieren oder eine Flucht. Es wäre für uns nochmal eine ganz andere Situation. Und ob wir bereit wären, mental damit umzugehen, ist dementsprechend auch nochmal eine ganz andere Frage. Lange Rede, kurzer Sinn, wo ich eigentlich hin will, ist die Fragen bei so einer Vorkontrolle, bei so einem Gespräch, das man führt, oder auch die Fragen, die man sich vielleicht selber stellen sollte, bevor man dieses Abenteuer eingeht, sind viel mehr Fragen, die die Person, also dich selbst, betreffen, meiner Meinung nach.
Auch so unbequeme Fragen einfach, finde ich, dass die viel zu kurz kommen. Klar, es gibt einfach Fragen, auf die man keine Antwort hat, weil man eben noch nicht weiß, was einen erwartet und weil man vielleicht auch einfach vorher in seinem Leben auch noch gar nicht in so einer Situation war und das gar nicht abschätzen kann. Also es war bei uns ja genauso. Also wir haben uns da super bereit dafür gefühlt. Wir hatten das Gefühl, dass wir in unserem Leben bereit sind für einen Hund, dass wir alle Voraussetzungen erfüllen. Ja, aber so dieses Innerliche, ja, dass das so ein krasses Thema sein wird, war uns eigentlich gar nicht bewusst. Also wir sagen es ja häufig, dass uns Carlos ganz arg verändert hat, da viel durcheinander gebracht hat und ja, uns da tagtäglich Input gibt, um an uns zu arbeiten. Also wir sind wirklich schon lange nicht mehr die Menschen, die wir vor 5 Jahren waren, die da so naiv am Esstisch saßen und diese Fragen der Vorkontrolle beantwortet haben. Ja, nicht nur einfach, weil man sich im Laufe der Zeit sowieso ja verändert, aber wir mussten uns einfach verändern. Wir konnten in dem Stadium, in dem wir uns damals befanden, Carlos nicht gerecht werden. Es war einfach notwendig, dass wir uns verändern, dass wir an uns arbeiten und ja, einfach so Voraussetzungen schaffen, um mit Carlos irgendwie durchs Leben zu gehen.
Ich verstehe auch, warum solche Fragen eher weniger gestellt werden. Weil eine Frage nach, wie groß ist deine Wohnung, die kann ich faktisch einfach beantworten und da kann ich dann daraus ableiten, ist die Wohnung groß genug für einen Hund oder nicht. Da gibt es dann auch Tierschutzgesetze und so weiter, die regeln, wie viel Platz ein Hund mindestens haben muss, bla bla bla. Das ist so eine simple Ja-Nein oder fachliche Angabe, sachliche Angabe, die sind einfach auszuwerten. Wenn ich eine Frage nach der mentalen Fitness stelle, bist du mental fit genug, ist die maximale Antwortmöglichkeit ein Vielleicht. Und wo will man das einstufen? Ist diese Person jetzt geeignet, weil sie vielleicht mental fit genug ist? Das ist super schwierig zu bewerten und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass es für die Organisation schwierig ist. Aber Es ist eine super große Verantwortung, wenn jemand den Hund in eine Familie gibt, und dann sollten auch die unbequemen Fragen gestellt werden. Wenn wir uns mal ein Beispiel rauspicken, was man vielleicht eine Frage besser stellen könnte. Es wurde zum Beispiel bei uns auch gefragt, wie viel Zeit wir mit Gassi gehen täglich verbringen können. Und da war es dann schon angemessen, dass man so mal mindestens 2 Stunden pro Tag Zeit hat. Wo ich mir heute so denke, okay, 2 Stunden, machen wir 24 draus, dann sind wir bei einer realistischen Angabe. Natürlich sind das keine 24 Stunden, die wir jeden Tag immer brauchen, weil auch wir schlafen ab und zu mal. Aber diese 24 Stunden Bereitschaft auch irgendwo für deinen Hund da zu sein, diese Frage nach, hast du 2 Stunden am Tag Zeit, um mit deinem Hund Gassi zu gehen? Ja, da fängt es ja schon an, das Gassi gehen. Das suggeriert halt irgendwie, dass du mit 2 Stunden am Tag mit der Nummer dann auch fertig bist. Denkst du dir, ja, super, ich mache mein Ding, abends und nee, morgens und abends jeweils 1 Stunde ab in den Wald, ein bisschen joggen vielleicht noch zusammen und dann sind alle happy. Bei uns sind, wie gesagt, nehmen wir mal 8 Stunden Schlaf raus mittlerweile, in der Anfangszeit ja nicht, dann sind das 16 Stunden Betreuung pro Tag. Ich meine, wir sind 2 Leute, deswegen nur noch 8 Stunden pro Person. Aber auch das ist halt noch weit weg von den 2 Stunden, die wir gefragt worden sind. Und diese Frage halt auf das Gassi zu beziehen, hast du 2 Stunden Zeit am Tag für Gassi, finde ich halt eine komplett falsche Einschätzung. Weil auch eine Betreuung zu Hause ist zeitaufwendig. Auch Dinge, die außenrum passieren, die du organisieren musst, Vorbereitungen treffen musst, Dinge, wo du dich um den Hund kümmern musst, wo du eine Betreuung einfach leisten musst, sind Zeitaufwände und Zeit, die du haben musst und wo du gucken musst, wie du die hinbekommst. Auch das wieder ein Punkt. Keiner kann dir vorher sagen, wie viel Zeit dein Hund brauchen wird. Ich kann dir aber fast versprechen, dass 2 Stunden für jeden Hund eigentlich gefühlt zu wenig sein dürften.
Ja, gerade das Thema Gassi ist ja sowieso sehr umstritten. Also wir haben uns da ja früher leider auch an so Zahlen festgehalten und gedacht, okay, wenn wir da jetzt 2 Stunden Gassi gehen pro Runde, dann haben wir danach einen super happy, glücklichen, müden Hund. Aber dass das Thema einfach super individuell ist und wie viele Hunde gibt es, die erstmal gar nicht raus wollen, das haben wir auch im Austausch mit euch auch schon ganz oft erfahren, dass es super lange gedauert hat, bis teilweise die Hunde rausgehen wollten. Selbst heute noch gibt's so Tage, wo einfach gar nichts geht. Und das, auch wenn man dann nicht Gassi geht, ist es ja dann trotzdem Zeit, die man reinstecken muss und wo man dann Lösungen finden muss. Aber auch wieder dieses Thema Hundetraining, um vielleicht überhaupt Gassi gehen zu können, was dann ja auch wieder Zeit in Anspruch nimmt. Also dieses Thema ist ja viel, viel tiefgründiger und ja viel individueller, als man das jetzt irgendwie in so einem Fragebogen eigentlich abdecken kann. So pauschale Angaben sind da irgendwie total fehl am Platz.
Ich glaube, dass man einfach extrem offen sein muss, um sich selber, auch ehrlich zu sich selber sein muss, wie viel Zeit kann ich wirklich dafür aufwenden. Und effektiv weißt du erst, wie viel Zeit du brauchen wirst, wenn der Hund dann tatsächlich da ist, wenn er auch tatsächlich mal angekommen ist. Deswegen ist meiner Meinung nach die berufliche Situation auch unglaublich entscheidend dafür und sollte auch eine entscheidende Fragestellung sein, aus verschiedenen Faktoren. Aber nehmen wir mal erstmal das Thema alleine bleiben. Wir wurden auch gefragt, wie lange der Hund denn täglich alleine bleiben müsste. Fand ich schon witzig, dass diese Frage überhaupt so, wie lange muss er alleine bleiben? Das kann nicht alleine bleiben.
Das ist, also, Überraschung!
Ich meine, wir können das mit unseren Berufen vereinbaren. Das funktioniert in dem Sinne. Ich meine, wir haben uns stark auch beruflich verändert, dass wir Carlos entsprechend das bieten können, was er braucht, um ein glückliches Leben führen zu können. Und da ist meiner Meinung nach die viel wichtigere Frage nicht, was ist dein aktueller Beruf und wie viel Zeit muss dein Hund aktuell zu Hause bleiben, sondern wie sehr bist du persönlich bereit, deinen beruflichen Alltag zu verändern? Und nicht nur du selber, sondern vielleicht auch dein Arbeitgeber. Bist du bereit, deinen Arbeitgeber zu wechseln, wenn du bei deinem jetzigen Arbeitgeber nicht die Flexibilität hast, die dein Hund braucht? Natürlich gibt es da auch wieder Hunde, die super lange alleine bleiben können und da auch glücklich sind, wenn sie einfach mal den Tag über Ruhe von ihrem Herrchen oder Frauchen haben. Aber das weißt du auch vorher nicht. Deswegen bist du bereit, deine berufliche Laufbahn, deine berufliche Situation so anzupassen, dass du deinem Hund gerecht werden kannst?
Das ist echt eine Frage, über die wir, glaube ich, überhaupt nicht nachgedacht haben. Wir dachten, wir haben den perfekten Plan. Wir haben das alles mit unserem Arbeitgeber besprochen. Carlos kann mitkommen. Nikolas hatte zu dem Zeitpunkt auch so sein eigenes Büro. Also er wäre da auch so ein bisschen abgeschottet gewesen. Das war für uns perfekt. Also es war so für uns direkt klar, ja, Carlos muss auch gar nicht alleine bleiben. Der kann da super mitkommen. Ja, und dann war aber recht schnell klar, dass Carlos unter keinen Umständen mitkommen kann. Aber das Alleinebleiben halt auch gar nicht möglich war, sodass ich dann erstmal ins Homeoffice gegangen bin. Aber dann wieder vor der Herausforderung stand, dass ich diesen Alltag mit Carlos, diese Rundumbetreuung, auf keinen Fall alleine machen kann. Ja, wir waren dann recht schnell an so einem Punkt, wo wir irgendwie so für uns feststellen mussten, wir müssen uns jetzt hier beruflich verändern, weil das funktioniert nicht. Und ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn wir uns da einfach vorher schon hätten Gedanken machen können, da vielleicht schon so diese ja Grundsteine von Rabaukenglück hätten legen können, sodass wir dann nicht mehr in wochenlanger Arbeit dann da jetzt schnell eine Alternative auf die Beine stellen mussten. Ja, und für viele ist ja auch das Thema Karriere ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da ist man vielleicht auch nicht bereit, sich zurückzustellen für einen Hund. Und ja, also das ist definitiv eine Frage, die wir uns hätten damals stellen sollen, die man uns hätte damals stellen sollen.
Und an der Stelle nochmal für mich ein ganz wichtiges Thema, das jetzt nicht falsch rüberkommt. Wir sagen damit nicht, dass der Hund automatisch ein Karrierekiller ist. Wir sagen damit nicht, dass der Hund auf keinen Fall alleine bleiben kann. Wir sagen damit nicht, dass der Hund auf keinen Fall mit ins Büro kann, nur weil er ein Tierschutzhund ist. Was wir dir sagen möchten, ist ganz einfach der Punkt, dass du vorher nicht weißt, was dich erwartet. Deswegen ist die Frage auch nicht, gibst du deinen Job auf für deinen Hund, sondern wärst du bereit, deine berufliche Situation zu verändern? Das ist ein ganz vielleicht feiner Unterschied, aber für mich ein wichtiger Unterschied. Du musst dich mental darauf einstellen, was dich erwarten kann. Und keiner wird dir im Vorfeld sagen können, was dich erwarten wird, weil du den Hund tatsächlich erst kennenlernst, wenn er tatsächlich bei dir angekommen ist. Auch wenn du ihn vorher ein paar Mal getroffen hast, ihr zusammen Gassi wart und ihr, keine Ahnung, 3 Wochenendausflüge gemeinsam gemacht habt, das gibt euch kein Gefühl dafür, wie dieser Hund tatsächlich sein wird, wenn er angekommen ist. Und das musst du dir im Kopf bitte immer vor Augen halten, wenn du mit diesem Gedanken spielst. Du musst mental und auch finanziell an der Stelle dazu in der Lage sein, deine Situation eventuell anzupassen auf die Begebenheiten, die dich mit deinem Hund erwarten.
Wir hatten ja in der Folge 6 schon mal über das Thema ein Tierschutzhund zieht ein gesprochen, also so unsere ganz persönlichen Do's und Don'ts, und da haben wir auch eine Nachricht bekommen, dass ja, das doch ein bisschen krass wäre und so ein bisschen angsteinflößend wäre und dass die Folge vielleicht ein bisschen abschreckt und man da jetzt sich vielleicht auch gar nicht für einen Tierschutzhund entscheiden würde. Deswegen wirklich auch nochmal ganz wichtig, das sind nur unsere persönlichen Erfahrungen, Ansichten, und ich persönlich finde es eigentlich viel besser zu sagen, ich habe einen Plan für den Worst Case und brauche ihn nicht, weil mein Hund sich doch super in den Alltag integrieren lässt, als wenn ich merke, so wie bei uns, dass wir eigentlich nur so einen Plan A und noch so einen Plan B haben, aber vielmehr auch nicht weiter drüber nachgedacht haben und dann eben vor diesen Entscheidungen stehen und man dann schauen muss, wie man das alles irgendwie unter einen Hut kriegt. Vielleicht ist es auch einfach nur so unser Charakter, aber ich persönlich finde es einfach auch für den Hund einfach viel wertvoller, wenn man sich schon so ein bisschen über so Worst-Case-Szenarien Gedanken macht, auch sich einfach so unbequeme Gedanken, Fragen stellt und da einfach für sich einen Schlachtplan ausarbeitet. Und ja, wenn man ihn nicht braucht, völlig fein, ist doch mega. Ja, aber wir leben da ganz klar in der Devise, Liebe haben und nicht brauchen, also umgedreht.
Was wir haben und was wir auch brauchen, ist uns gemeinsam. Wir sind gemeinsam in dieses Abenteuer gestartet. Wir haben uns gemeinsam darauf eingelassen. Wir haben uns gemeinsam dem gestellt, was uns im Endeffekt bevorstand. Eine Frage, die ihr beide, oder du und dein Partner, wenn ihr das Ganze zu zweit machen wollt, auf jeden Fall stellen solltet, meiner persönlichen Meinung nach, ist, wäre einer von euch beiden, beziehungsweise wärt ihr beide auch alleine dazu bereit, das Ganze zu tun. Beziehungen sind Dinge, die entstehen und wieder gehen in manchen Fällen. Ich bin froh, dass wir durch Carlos noch viel näher zusammengerückt sind und uns auf eine ganz andere Art und Weise nochmal kennengelernt haben. Aber wir haben auch schon von vielen Fällen gehört, wo eine Beziehung an dieser Belastung zerbrochen ist oder die Beziehung einfach aus anderen Gründen zerbrochen ist und einer der Partner dann plötzlich alleine mit dieser Situation dastand. Und wie wir es ja gerade auch schon sagten, beziehungsweise wie Lisa es gerade schon sagte, ist es immer gut, sich auf den Worst Case vorzubereiten. Und das heißt, selbst wenn du und dein Partner ihr euch trennen solltet, ist der Hund immer noch da. Dann geht er zu einem von euch beiden oder macht ein Wechselmodell, wobei das für einen Tierschutzhund, der besondere Herausforderungen hat, glaube ich, auch nicht einfach wäre. Wird man auch Lösungen für finden, aber tendenziell bist du dann plötzlich mit dieser mentalen Last alleine. Alleine sein kann auch ein Segen sein, weil vieles dadurch einfacher wird. Wenn wir uns das Thema Erziehung ist ein schlechtes Wort, wenn wir uns das Thema Entwicklung und Training mit Hund angucken, dann ist es unglaublich wichtig, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, wenn mehrere Leute daran beteiligt sind. Dabei meine ich jetzt gar nicht mal, dass alle das gleiche Handzeichen für Sitz benutzen, sondern speziell auch so Regeln zu Hause, da haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, so Sachen, dass der Hund nicht vom Küchentisch essen darf, was für uns selbstverständlich ist, aber das funktioniert nur, wenn halt alle in einer Beziehung gemeinsam sich auch einig sind, dass alle die gleichen Regeln verfolgen.
Regeln, Wertevorstellungen, das war bei uns ja alles schon eingetütet. Also da haben wir auf jeden Fall am gleichen Strang gezogen und das war auch so für uns gar kein Streitpunkt jetzt in dem Sinne. Aber für uns war auch, dass wir, wenn wir uns mal trennen, das war für uns auch kein Thema. Das ist bis heute für uns kein Thema, weil für uns auch überhaupt kein erklärbarer Grund besteht, warum wir uns überhaupt trennen sollten.
Aber wenn wir unseren eigenen Überzeugungen folgen würden, wäre das ein Punkt gewesen, über den wir uns hätten unterhalten müssen. Das wäre eine Frage, die meiner Meinung nach wichtig gewesen wäre. Auch wenn wir beide der Überzeugung sind, dass es für uns keine Rolle spielt, damals nicht gespielt hat und auch heute nicht spielt, finde ich es trotzdem eine wichtige Frage, weil wir wollen ja auf den Worst Case vorbereitet sein.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass man sich da im Vorfeld vielleicht auch gar nicht so krass drauf vorbereiten kann, wie sehr sich die Beziehung verändert durch so einen Hund. Also wir haben euch ja in der Folge Beziehungskiller-Hund da schon ganz tief mit ins Thema mitgenommen. Deswegen will ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, aber ich finde es generell trotzdem nochmal wichtig, dass man sich da im Vorfeld wirklich austauscht und eben nicht nur darüber spricht. Wollen wir das Gleiche? Haben wir die gleichen Wertevorstellungen? Was ist uns wichtig? Was sind die Regeln? Das wurde aber auch, glaube ich, gar nicht irgendwie abgefragt. Also der Klassiker wird ja immer so gefragt, welcher Familienstand hat man? Gibt es irgendwie Kinder noch? Und sind vielleicht noch andere Tiere im Haushalt? Vielleicht ist die Frage auch zu persönlich.
Ich glaube, wir wurden noch gefragt, wie lange wir schon zusammen wohnen.
Das kann sein, ja.
Irgend sowas in der Richtung, aber jetzt nicht. Also nicht auf einer Ebene, was passiert, wenn ihr euch trennt oder habt ihr darüber euch Gedanken gemacht, zu wem der Hund geht, wenn ihr euch trennen würdet. Ich meine, offiziell ist es festgelegt, weil nur einer von uns Halter ist, eine von uns Halterin ist in dem Fall. Ja. Heißt, ich wäre dann aus der Nummer raus und hätte meine Ruhe.
Verlass mich nicht.
Nein, natürlich nicht. Selbst wenn es dazu kommen würde, weiß ich nicht. Ich kann dir ehrlich gesagt jetzt auch spontan nicht sagen, wie wir damit umgehen würden, was das für uns bedeuten würde. Und heute in dieser Folge ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, sich darüber die Gedanken zu machen.
Nee. Hätten wir schon vorher machen müssen, deswegen.
Ist jetzt zu spät, jetzt müssen wir zusammenbleiben, jetzt sind wir zusammengefangen in der Nummer. Ja. Bleiben wir halt einfach. Die Beziehung gibt's ja nicht nur in Form der Partnerschaft, sondern die Beziehung gibt's auch in der Familie und zu den Freunden, speziell Zu der Familie kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, dass die Familie nicht alles positiv finden könnte, was ihr so für Entscheidungen trifft, weil das teilweise auch die Familie mit tangiert. Bei uns zum Beispiel tangiert das die Familie in der Form, dass wir sie nicht mehr so oft sehen, wie wir sie vorher gesehen haben, oder dass ein Besuch nicht mehr so einfach möglich ist. Der Punkt, worüber ihr euch an der Stelle aber Gedanken machen müsst und was ihr euch fragen müsst, ist, seid ihr bereit dafür, aus diesem persönlichen Umfeld kritisiert zu werden? Seid ihr bereit dafür, euch aus diesem persönlichen und sehr privaten Umfeld vielleicht direkt oder auch nur indirekt Vorwürfe antun lassen könnt, wollt, müsst, wie auch immer, dass ihr eure Familie hinter euren Hund stellt, weil das ist ja nur ein Hund, und die Familie ist plötzlich unwichtiger als der Hund. Bist du bereit, dieses Gefühl, das dir gegeben wird, zu ertragen, darüber zu stehen und für deine persönliche Meinung an der Stelle einzustehen?
Ja, es ist ein richtig krasses Thema und definitiv einer der richtig, richtig unbequemeren Fragen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir ja in keinster Weise darauf vorbereitet waren, was für eine Welle wir mit Carlos, also nicht nur so Familie-Freunde-mäßig auslösen werden, sondern halt auch dieses generelle Rausgehen, da von Fremden irgendwie beleidigt zu werden und so. Also da, wir hatten ja keine Ahnung, was uns erwartet. Aber jetzt kann ich schon sagen, dass so diese Gespräche, die ja dann vielleicht doch ein bisschen einseitig ablaufen, wenn das dann so ein bisschen in dem Familienkreis, im Freundeskreis stattfindet, dass mich das schon viel, viel mehr trifft, als wenn jetzt jemand Fremdes einem da irgendwie ein blödes Kommentar in den Kopf wirft. Ja, das muss man können, das muss man wollen, weiß man natürlich auch wieder nicht vorher, aber wir haben das auch schon ganz oft im Austausch mit euch gehört, dass ihr das mega gut nachvollziehen könnt, dass eure Familien da nicht so eure Ansichten teilen, sich ganz schwer tun, sich einfach an die Regeln zu halten und einfach so das zu machen, was für euren Hund am besten ist, und das so Bemerkungen wie, ist doch nur ein Hund, und ja, also wir fühlen das total und ist wirklich so ein Punkt, ja, auf den hätten wir uns vielleicht auch nicht wirklich vorbereiten können, aber sich einfach so ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was macht das mit einem, kann ich das, will ich das,
Nachdem wir jetzt über so viele Fragen gesprochen haben, die du dir stellen solltest, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, möchte ich gleich noch zu einer Antwort kommen. Und die wichtigste Antwort, die du in deinem Repertoire an Antworten haben solltest, wenn du dich auf diese Reise einlässt, ist Nein. Und die Bereitschaft, dieses Wort zu verwenden, egal in welcher Situation. Darf er mal Schnüffel kommen? Nein. Darf ich mal streicheln? Nein. Dürfen wir einfach klingeln? Oder wir haben ja einen Schlüssel, wir kommen dann schon mal rein? Nein. Wir kommen dann einfach auf die Terrasse? Nein. Das haben wir schon so oft mit euch auch gehabt, das Thema, aber ich finde es so unglaublich wichtig. Du bist für deinen Hund verantwortlich. Du kennst deinen Hund. Du weißt, wie dein Hund mit Situationen umgeht. Heißt aber auch, dass du das Sprachrohr deines Hundes bist. Klar, dein Hund kann in letzter Konsequenz auch Nein sagen. Es kann dann schmerzhaft für die andere Person werden. Aber in erster Linie bist du die Kommunikation, zum Beispiel per Telefon, für deinen Hund nach außen. Deine Freunde wollen unbedingt wieder für einen DVD-Abend, ich weiß, ich bin ein bisschen älter,
DVD.
Vorbeikommen. Der muss unbedingt bei dir stattfinden, weil du hast den größten Fernseher, und es wäre ja schon unfair von dir, wenn du die anderen nicht kommen lassen würdest. Du darfst Nein sagen, du darfst für dich und deinen Hund Nein sagen, und damit wir in unserer Fragenfolge hier auch noch zu einer Frage kommen, schaffst du es, Nein zu sagen, auch wenn es für dich super unbequem ist und du eigentlich viel lieber Ja sagen würdest?
Ja, Stichwort People Pleaser. Also ich glaube, das können viele von euch nachvollziehen. Wir sind absolute People Pleaser und es hat gerade mich so viel Arbeit und Überwindung auch gekostet, Also nein, das gab es eigentlich irgendwie fast gar nicht so im Alltag. Man hat immer irgendwie versucht, das anderen recht zu machen, dass ja niemand irgendwie hinten runterfällt und traurig ist. Ja, außer man selbst vielleicht. Man selbst ist ja doch dann vielleicht öfters mal irgendwie auf der Strecke geblieben. Ja, also ich finde es einfach schon mega schwierig, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen und so für seine eigenen Grenzen. Und dann noch zusätzlich für seinen Hund, der das halt nicht so äußern kann. Also es ist schon eine Aufgabe, ist schon eine Challenge.
Und dazu gehört bei der Antwort auch, dass es in dem Fall nicht nur eine verbale Antwort in Form ist, ich sage nein, sondern auch die Bereitschaft, es durchzusetzen. Heißt, dass auf ein nicht berücksichtigtes Nein auch entsprechende Konsequenzen folgen können.
Ja, bei uns wäre das dann einfach, dass die Personen, die sich nicht an unsere Regeln halten können oder unsere Neins ignorieren, dass die dann eben keinen Kontakt mehr zu Carlos kriegen. Und somit auch zu uns, weil uns gibt's ja nicht wirklich losgelöst davon, aber da sind wir inzwischen eigentlich ziemlich gut drin, uns da abzuschotten und da einfach unsere Konsequenzen draus zu ziehen, wenn das nicht respektiert wird.
Und selbst wenn du dich entscheiden solltest, keinen Hund zu adoptieren, die Reise schon hinter dir hast oder überzeugt bist, sie anzutreten, auch komplett unabhängig von Hund, kann ich dir einfach mitgeben, Nein sagen ist gesund. Nein sagen ist gesund für die mentale Gesundheit. Nein im Alltag hilft dir immer weiter. Uns wird es unglaublich interessieren, was euch geholfen hätte. Was wärt ihr gerne gefragt worden? Was hättet ihr euch gerne selber gefragt, bevor ihr in dieses Abenteuer eingestiegen seid oder vielleicht steht ihr gerade an dem Entscheidungspunkt. Lasst uns gemeinsam darüber austauschen.
Ja, wir hoffen, ihr findet das Thema genauso spannend und wertvoll wie wir. Also wie gesagt, wir würden uns da ganz arg freuen, wenn ihr uns auf welchem Weg auch immer so ein bisschen eure Meinung, eure Erfahrungen mitteilen könntet, dass wir da so ein bisschen drüber sprechen und vielleicht so diesen, ja, hypothetischen, perfekten Fragebogen vielleicht auch erstellen könnten. Was sind so Fragen, die wirklich wichtig sind, und über diese Standardfragen, die man eben überall hört und zu hören kriegt, hinausgeht.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr bestimmt auch nächstes Mal wieder dabei sein werdet. Und bis dahin,
mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.